Die Strompreisbremse sollte bis zum 31. März 2024 Verbraucher vor explodierenden Energiekosten schützen. Nachdem das Bundesverfassungsgericht den Haushalt 2023 für verfassungswidrig erklärt hat, endet dieser staatliche Eingriff in den Markt 3 Monate eher als geplant. Was das für Kunden und Energieversorger bedeutet, erfahrt ihr in dieser Folge von Ehrensache.
Ehrensache, der Podcast der Maschinenringe Deutschland.
Kurz nachdem das Bundesverfassungsgericht den Haushalt 2023 gekippt hat, war klar, das trifft auch die Strom- und Gaspreisbremse. Für einen durchschnittlichen Haushalt waren 80% der verbrauchten Kilowattstunden inklusive aller Kostenbestandteile auf 40 Cent gedeckelt. Dieser Deckel endet jetzt. In der Folge spreche ich mit Norbert Binger. Norbert leitet Landenergie, das ist der Energieversorger der Maschinenringe. Und von Norbert möchte ich deshalb wissen, was dieses frühzeitige Ende der Strom- und Gaspreisbremse für Kunden, aber auch für Energieversorger bedeutet und wie sich der Energiemarkt entwickeln wird. Norbert, schön, dass du da bist und die Zeit genommen hast, hier heute mit mir zu sprechen. Auch wenn die Strompreisbremse in weniger als 4 Wochen ausläuft, nimm uns mal mit zurück in die Zeit, als sie eingeführt wurde. Also was hat das für euch als Energieversorger bedeutet?
Ja, Patrick, das ist mal eine sehr, sehr umfangreiche Frage, aber ich versuche mal einfach das sukzessive nochmal aufzugleisen. Also grundsätzlich war es auf jeden Fall aus politischer Sicht richtig, die Strompreisbremse zu machen, weil es ging ja darum, die Verbraucher vor den explodierenden Energiepreisen durch den Angriffskrieg zu schützen. Also es war absolut richtig. Und es konnte ja wirklich keiner abschätzen, wie sich der Strompreis in dem letzten Jahr noch weiterentwickelt. Darum war es gut, dass man es so gemacht hat. Allerdings ist halt das Thema auch, dass uns und alle anderen Versorger die Umsetzung dieser Strompreisbremse und Gaspreisbremse vor extreme Herausforderungen gestellt hat, weil zum einen die Zeit extrem kurz war und sie mittlerweile nach einem Jahr auch schon wieder abgeschafft wird. Um sich da mal reinzudenken, ist halt die große Herausforderung hier, wie berechnet man konkret den Entlastungsbetrag? Zum einen hängt es ja davon ab, wie viel Stromverbrauch hatte der Kunde vorher, wie viel Stromverbrauch hat er im Entlastungsjahr 2023 und welchen Preis hat er in seinem Vertrag drin. Also es kommen einfach ganz viele Komponenten, die aufeinandertreffen. Und wenn man sich dann einfach vorstellt, dass der Kunde während des Jahres noch einen Versorgerwechsel hat oder dass auch der Netzbetreiber hier nochmal speziell zu anderen Zeitpunkten Verbräuche abliest, dann weiß man, dass es in Summe ganz schwierig ist, diese Entlastungsbeträge ganz genau zu berechnen. Wobei ich in Summe aber auch sagen muss, Fakt ist, Entlastung, die war absolut richtig und es ist halt schnell entwickelt worden und vielleicht in letzter Konsequenz nicht ganz durchdacht worden.
Für euch als Energieversorger, ich würde mal nachfragen dahingehend, wie stressig war das überhaupt? Also wie viel Mehrarbeit, wenn du so zurückblickst, hattest du und dein Team?
Also den größten Stress hatten wir, dass wir bis Ende Februar nicht wussten, wie es jetzt konkret umgesetzt wird, weil einfach die politischen Rahmenbedingungen gefehlt haben. Das war ein Riesenstress, weil teilweise die Kunden auch schon angerufen haben und gefragt haben, wie hoch der Entlastungsbetrag ist. Und da sieht man halt einfach, es ist mit extrem heißer Nadel gestrickt worden und die Durchführung war in diesen Verordnungen nicht genau bekannt. Und ich denke, das ist die Summe aus allem. Und genauso ging es uns jetzt auch am Ende des Jahres wieder, dass es erst hieß, es wird verlängert bis Ende März. Und jetzt ist einfach kurzfristig beschlossen worden, dass es zum 01.01.2024 fällt.
Jetzt ist ja schon fast ein Jahr vergangen, seitdem diese Strompreisbremse ja beschlossen und dann auch eingeführt wurde. Der Energiemarkt hat sich preislich wieder entspannt, obwohl ja der Krieg in der Ukraine mindestens genauso heftig weitergeführt wird und tobt wie vor einem Jahr. Wie lässt sich das erklären? Wie erklärst du das, dass jetzt diese Strompreise, genauso wie die Gaspreise, doch wieder gesunken sind?
Ich glaube, in Summe gibt es nicht einen Grund dafür. Es ist eine Summe aus unterschiedlichen Gründen, die dazu geführt haben, dass die Strom- und Gaspreise zurzeit wieder sinken. Zum einen ist sicherlich die gute Gasversorgungslage im Jahr 2023. Also man hatte ja von Anfang an geschaut, dass die Gasspeicher immer gefüllt sind, was dazu geführt hat, dass ein Stück weit auch ein Überangebot am Markt war und somit sind die Gaspreise an den Börsen gesunken. Das zweite Thema ist auch generell gefallene Brennstoffpreise, also auch im Bereich Kohle sind die Preise sukzessive nach unten gegangen. Also der Trend hat sich auch über die anderen Brennstoffe fortgesetzt. Und dann haben wir es alle erlebt im Herbst, also die Einspeisung der erneuerbaren Energien mit PV und Wind hat sich teilweise bis Ende Oktober gezogen. Also es hat lang gebraucht, bis der Winter jetzt gekommen ist. Und das hat einfach dazu geführt, dass die Verfügbarkeit enorm hoch war und die Preise nicht diesen Ausmaß, diese Steigerung hatte wie im Jahr zuvor, wo die Energiepreiskrise richtig zugeschlagen hat. Ja, und dann ist das, was uns sicherlich alle betrifft und was man auch in den Medien permanent liest, ist einfach, dass die Wirtschaftsprognosen nicht ganz gut sind, dass da gewisse Unsicherheiten sind. Und Unsicherheiten führen immer dazu, dass sich an den Börsen Märkte und Preise bewegen, in dem Fall nach unten.
Bevor wir jetzt gleich konkret auf die Strompreisbremse kommen, würde ich von dir gerne mal noch wissen wollen, wie setzt sich hier bei uns überhaupt der Strompreis zusammen? Und vor allem würde ich auch gerne wissen wollen von dir, worauf habt ihr als Energieversorger Einfluss? Also welchen Teil des Preises bestimmt ihr? Und auf welchen Teil dieses Preises habt ihr gar keinen Einfluss?
Gut, wenn man sich den Strompreis im Groben anschaut, setzt sich der aus drei großen Positionen zusammen. Zum einen ist es der Energiepreis, zum zweiten sind es die Netzentgelte, die man für die Durchleitung des Stroms bezahlen muss und zum dritten sind es einfach die Abgaben und Umlagen, die von staatlicher Seite verhängt werden. Bei dem Energiepreis kann man sagen, macht es ca. 50% des Strompreises aus, 20% sind die Netzentgelte für die Durchleitung und die restlichen 30% sind Abgaben und Umlagen. Und im Bereich Abgabenumlagen sind die größten Posten die Mehrwertsteuer, die wir alle kennen, die Stromsteuer, die Konzessionsabgabe und die zusammen machen einfach den größten Anteil aus. Ja, worauf haben wir Einfluss? Als Versorger haben wir nur Einfluss auf den reinen Energiepreis, wie gesagt, die 50%. Und das war auch die Schwierigkeit während der ganzen Krise. Wenn man sich die Preise anschaut vor dem Krieg, während des Krieges, und wie sich es jetzt wieder entwickelt hat, haben wir eine Preissteigerung von 2000% erlebt. Also wir sind gestartet mit ca. 7 Cent Preise vor dem Krieg und die sind in der Spitze Ende August 2022 auf knapp 1 Euro angestiegen und sind jetzt wieder auf dem Weg zurück, sage ich mal. Und das war einfach eine brutale Entwicklung. Und wenn man sich zurückversetzt in die Zeit der Wirtschaftskrise 2008, da ist damals innerhalb von 3 Monaten der Preis von 7 Cent auf 11 Cent gestiegen. Also wir sprechen nicht von 7 Cent auf dem Euro, sondern von 7 Cent auf 11 Cent. Und jeder, wo sich damals daran erinnert, weiß, was man damals für Wirtschaftsprogramme inklusive Abwrackprämien und allem auferlegt hat, um die Wirtschaft zu stützen. Und dann sieht man einfach, was an diesen Märkten passiert ist die letzte Zeit. Und allein diese Entwicklung mit diesen Steigerungen zeigt halt einfach, welche Unsicherheit auf diesen Märkten ist. Und wie das auch weiterhin einfach extrem auf kleinste Meldungen reagiert, das Ganze. In dem Fall momentan nach unten, aus den Gründen, die ich gerade genannt habe.
Ich würde mal, weil du hast es gerade gesagt, August 2022, mal nochmal da reingehen. Und ich würde gerne mal in deinen Kopf blicken wollen. Also was geht dir oder was ging dir durch den Kopf, wenn du eben morgens aufstehst und siehst, dass die Preise eben nochmal höher geworden sind? Du trägst ja Verantwortung nicht nur für fast 50.000 Haushalte, auch für mehrere Dutzend, fast 100 Mitarbeiter. Was ging dir durch den Kopf, wenn du dann das gesehen hast, dass auf einmal dieser Preis völlig unkalkulierbar ja, in die Höhe schießt?
Also ich muss sagen, zu der Zeit ist mir einfach durch den Kopf gegangen im August, dass es Irrsinn ist. Es war sowas von unrealistisch und man konnte das eigentlich so gar nicht glauben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war so eine Art Schockstarre, wo man einfach gesagt hat, okay, der Sturm wird vorübergehen und da muss man jetzt einfach abwarten, weil es einfach brutal getrieben war von den Märkten. Und extrem unrealistische Situation. Und das war aber so unrealistisch, dass man einfach gewusst hat, das kann so gar nicht weitergehen. Es wird dieser Zurücksetzer kommen und es war nur die Frage, wann das kommt. Und das Wann ist halt immer schwierig, weil es auch um Einkaufszeitpunkte geht und wenn man davon ausgeht, dass die Preise auch wieder weiter nach unten gehen, Ja, ist halt immer die Frage, wie an den Börsen generell, wann ist oben und wann ist unten. Also ist unten 20 Cent Einkaufspreis, ist unten 12 Cent Einkaufspreis oder ist es 7 Cent? Und das ist halt die Schwierigkeit, weil da natürlich riesen Konsequenzen dranhängen.
Also das heißt, dass durch diese enorm gestiegenen Strompreise an der Börse es nicht so geworden ist, dass jetzt die Energieversorger den großen Reibach gemacht haben, sondern eher im Gegenteil. Ihr musstet ja ganz genau gucken, was ihr wann wie einkauft.
Das war halt generell die Schwierigkeit, dass viele, du hast das Wort Reibach gerade in den Mund genommen, dass viele Versorger Ende letzten Jahres ihre Strommengen verkauft haben zu Höchstpreisen, weil im deutschen Gesetz ist es ja so verankert, dass der Grundversorger, der regionale Netzbetreiber, wo es 860 gibt deutschlandweit, muss die Kunden immer aufnehmen. Und da ist jetzt was angetriggert bei mir, was mich extrem genervt hat damals, weil alle Bestandskundenversorger, so auch wie wir, die mussten die Kunden aufnehmen. Wir haben uns verpflichtet für unsere Mitglieder und auch die regionalen Netzbetreiber und Grundversorger mussten die Kunden aufnehmen. Und es gab halt viele Versorger, die daraus richtig Kapital geschlagen haben, zu Höchstpreisen ihre Portfolios verkauft haben, somit extrem Gewinne erzielt haben und jetzt von den gefallenen Preisen wieder profitieren, indem sie jetzt wieder günstig einkaufen und genau denen, die sich um die Kunden gekümmert haben, die die Stabilität der Energieversorgung gewährleistet haben, denen die Kunden wegnehmen. Und die jetzt quasi zum zweiten Mal die Probleme haben, dass sie jetzt Mengen verkaufen müssen, die jetzt nicht mehr den Wert haben wie den, wo sie damals eingekauft haben. Und im Endeffekt ging es diesen seriösen Versorgern, sage ich einfach mal, darum, den Kunden eine Sicherheit zu geben. Und das muss ich sagen, du merkst in mir, das verursacht Wallung in mir. Weil jetzt alle Versorger wieder mit den billigsten am Markt gemessen werden und es aber genau die waren, die zum großen Teil Kapital aus der ganzen Krise geschlagen haben.
Das ist mir nämlich auch bei der Recherche zu dieser Folge aufgefallen. Also ich habe einfach mal so ein ganz typisches Vergleichsportal genommen, geguckt, was ich da jetzt zahlen würde. Und da ist mir aufgefallen, da sind eben Energieversorger wieder aufgetaucht mit Wechselprämie, Gutschriften, die ich zum Zeitpunkt der Energiekrise dort nicht mehr gefunden habe, weil das ja dann genau diejenigen waren, die entsprechend auch gar keine neuen mehr aufgenommen haben, nehme ich an.
Genau. Und das ist das, was ich gerade beschrieben habe.
Kommen wir aber wieder diesen kleinen Schritt zurück zur Strompreisbremse. Jetzt ist es wieder so, dass mehr oder weniger, es wurde von heute auf morgen im Grunde klar, dass diese Strompreisbremse ein Vierteljahr eher ändert. Also ihr wusstet ja, dass sie endet. Ihr wusstet auch, oder ihr glaubtet, dass sie am 31. März endet im kommenden Jahr. Jetzt endet sie schon Ende Dezember. Was heißt das für euch?
Also zuallererst muss ich sagen, und das war eigentlich ein glücklicher Umstand, dass 85% unserer Kunden von dieser Strompreisbremse nicht betroffen waren. Und ich denke, das ist einfach ein gutes Zeichen. Und das heißt konkret, dass 15% nur die Strompreisbremse gezogen haben. Und das ist in Summe ein tolles Signal, sage ich mal, dass wir glücklicherweise so beschafft haben, dass die Kunden von der Energiekrise gar nicht so betroffen haben. Bei den 15% ist es halt jetzt einfach so, dass viele wieder davon, auch zum 01.01.2024, nicht davon betroffen sind, weil einfach die in günstigere Verträge reinkommen sind und somit ist auch denen geholfen worden. Und in Summe ist es halt jetzt ein kleiner Teil, der in die Strompreisbremse noch gefallen wäre, der jetzt rausfällt. Aber ich denke, das ist ein Teil weit unter 10%. Und darum kann ich in Summe schon sagen, dass es gut war und dass wir viele unserer Mitglieder vor den hohen Energiepreisen geschützt haben.
Das heißt, für über 90% eurer Kunden ändert sich erstmal gar nichts.
Gar nichts.
Und für die restlichen x Prozent, unter 10%, müssen die irgendwas tun, weil diesen Podcast hören vielleicht auch Menschen, die nicht bei euch Kunde sind. Muss ich mich irgendwie bei meinem Stromversorger melden, mache das alles alleine? Was muss ich als Kunde tun, wenn ich in dem letzten Jahr sozusagen in dieser Strompreisbremse mit drin war?
Genau, also für einen Großteil der Kunden, die wo da betroffen waren, um die haben wir uns schon gekümmert. Die haben auch angeschrieben und haben alternative Vorschläge gegeben, wie man da rauskommt und dass sie einfach nicht so betroffen sind. Und den Rest werden wir einfach anschreiben und dem einfach offen kommunizieren, so wie es ist. Weil man muss ja auch beachten, dass einfach für diese Kunden auch die Mengen eingekauft worden sind. Und somit müssen wir die auch in die Versorgung reingehen. Aber wie gesagt, da werden wir ganz offen kommunizieren, sowie komplett während der ganzen Zeit der Energiepreisbremse oder der Energiekrise.
Du hast vorhin schon erklärt, dass ihr auf 50% des Strompreises einen Einfluss habt. Zu den anderen 50% zählen diese Netzentgelte. Vielleicht kannst du auch in der Antwort gleich mal drauf eingehen, was das überhaupt ist. In meiner Recherche habe ich gesehen, dass diese Netzentgelte im kommenden Jahr kräftig steigen können, denn die Kosten für den Netzausbau unterscheiden sich regional ziemlich stark. Was bedeutet das wiederum für mich als Stromkunde, gerade bei einem bundesweiten Energieversorger? Also hat das eine Auswirkung, ob ich in Bayern oder in, ich weiß nicht, in Brandenburg lebe?
Genau, zu den Netzentgelten ist generell zu sagen, dass die von Region zu Region unterschiedlich sind, wie du gerade auch schon erwähnt hast. Und es ist von Jahr zu Jahr so, dass der Netzbetreiber seine Netzentgelte von der Bundesnetzagentur genehmigen muss. Maßgeblich für die Höhe der Netzentgelte ist zurzeit sehr stark einfach die Kosten, Betrieb und der Ausbau des Stromnetzes, was momentan sehr stark geprägt ist von dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Und wir haben halt leider momentan die Situation, dass halt in Regionen, wo sehr viel erneuerbare Energien ausgebaut werden, extrem hohe Kosten sind für den Netzausbau. Und somit sind die Netznutzungen höher. Also ich kann ein Beispiel mal nennen. In Schleswig-Holstein bezahlt man für die Netznutzung ca. 12,5 Cent die Kilowattstunde. Das heißt, jeder Verbraucher, wo Strom aus dem Netz zieht, zahlt für die Netznutzung 12,5 Cent. Während ich jetzt, wenn ich in den Süden gehe, zahlt man zwischen 6 und 7 Cent die Kilowattstunde. Und das ist schon eine große Ungerechtigkeit, weil die in Schleswig-Holstein oben die erneuerbare Energien, die Energiewende täglich vor Augen haben mit riesen Energieparks, Windparks und so weiter und alles, was dazugehört oder PV-freiflächend, während die im Süden den Strom brauchen. Und es ist halt schon ein Stück weit ungerecht, dass die im Norden, ich sage es jetzt mal ganz provokant, die Zeche bezahlen und im Süden von den niedrigen Netzentgelten profitieren. Und ich glaube, das wird in Summe nicht gut gehen. Dort muss man für Ausgleich schaffen und es sind auch von der Politik die ersten Ansätze da, um dies auszugleichen.
Das heißt, wenn ich bin Kunde bei euch und ich verbrauche meinetwegen in meinem kleinen Haushalt 3.000, 4.000, 5.000 Kilowattstunden im Jahr, dann zahle ich dafür in Bayern weniger, als wenn ich in Schleswig-Holstein wohne.
Korrekt, weil immer die Netzentgelte des regionalen Versorgers, des regionalen Netzbetreibers gelten. Und da sind halt sehr große Diskrepanzen.
Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, dass ich mich für die Recherche auch wieder mal auf so einem Vergleichsportal rumgetrieben habe und neben dem, was mir eben gerade schon aufgefallen ist, ist mir auch aufgefallen, dass dort wieder diese Preisschlacht begonnen hat. Ich habe es ja eben schon gesagt, mit diesen Rabatten, Wechselbonus, Sofortrabatt von 200 Euro und auf einmal sind die verschiedensten Energieversorger wieder unglaublich günstig. Im vergangenen Winter hat diese Preisschlacht nicht stattgefunden. Das heißt, da gab es genau diese ganzen Angebote nicht. Und dann gab es auch, wenn überhaupt, 10, 12 Möglichkeiten, einen Stromvertrag, einen Gasvertrag abzuschließen. Mhm. Jetzt gibt es wieder 10, 12 Seiten mit jeweils 10 verschiedenen Angeboten, wenn ich wechseln möchte. Weshalb war das im vergangenen Winter nicht so? Und weshalb ist es auch einigen Versorgern zum Verhängnis geworden und was macht ihr anders? Warum beteiligt sich Landenergie von Haus aus nicht an dieser Preisschlacht?
Gut, von Landenergie aus gesehen verfolgen wir immer die Strategie, dass wir langfristig einkaufen, dass wir sehr solide einkaufen und dass wir über die Jahre immer Teilmengen beschaffen. Und das haben wir wirklich auch in der Energiekrise konsequent durchzogen. Momentan zum Beispiel beschaffen wir schon Mengen für 2026 und wir verfolgen immer die Strategie, dass wir, wenn wir Kunden abgeschlossen haben, auch eindecken. Und somit ist auch der Kunde geschützt. Er weiß, wenn er bei uns einen Vertrag über mehrere Jahre abschließt, dass er immer den konstanten Preis bezahlt. Andere Versorger, wie ich schon erwähnt habe, verfolgen halt hier andere Strategien, was denen auch zum Verhängnis letztes Jahr geworden ist. Die haben Verträge abgeschlossen, haben sich nicht eingedeckt und es war in der Regel immer so, dass zum Jahresende die Preise wieder gefallen sind aus unterschiedlichen Gründen und das ist letztes Jahr nicht erfolgt Und somit kam es zu der Welle, die ich eben beschrieben habe, die teilweise dann ihre Portfolios verkauft haben, die Kasse gemacht haben, das zulasten der Grundversorger betrieben haben. Ja, und manche haben es leider auch nicht überlegt. Es sind ca. 20 Versorger insolvent gegangen. Und das ist aber so, das ist nicht unsere Philosophie. Darum werden wir weiterhin eine ganz solide, konservative Strategie fahren und einfach uns dafür verantwortlich fühlen, dass auch die Kunden immer gleiche Preise gewährleistet haben. Genau. Ein Kunde, der uns sein Vertrauen schenkt, soll auch sicher sein, dass er während die ganzen Zeit gut versorgt wird und dass die Landenergie hier nicht Kapital draufschlägt.
Stichwort die ganze Zeit. Klar, weder du noch ich haben eine Glaskugel, aber ich würde dich gerne mal bitten, zum Ende der Folge in diese imaginäre Glaskugel, also in die Zukunft zu schauen. Was sind so die großen Herausforderungen oder die eine große Herausforderung, vor der zum Beispiel Landenergie als Energieversorger steht? Und du hast es gerade schon erwähnt, was tut ihr, damit der Kunde in seinem Vertragszeitraum diesen stabilen Preis bekommt und auch keinen Brief bekommt, hallo, hier ist Landenergie, wir sind insolvent beispielsweise?
Also ich denke, die größte Herausforderung ist die, vorauszusehen, wie es du beschrieben hast, wie entwickeln sich Energiepreise. Und das ist wirklich eine ganz schwierige Prognose, weil wir permanent halt merken, dass irgendwelche Krisen auf der Erde extreme Auswirkungen haben. Aber in Summe muss es so sein, dass man einfach bestimmten Regeln treu bleibt, dass man immer sagt, ich kaufe ein, was ich verkauft habe. Ich schaue, dass ich meinen Kunden den Preis gewähren kann über die Zeit, wo sie auch abgeschlossen haben und dass ich möglichst von so Schwankungen, die wir letztes Jahr erlebt haben, Preisschwankungen von 2000%, nicht betroffen sind. Das ist mal so die Grundlage, aber das ist so die größte Herausforderung, wann mache ich was? Im Nachhinein weiß es immer jeder besser, aber einfach, dass wir diese solide Schiene nicht verlassen und hier einfach bodenständig sind und auch das Vertrauen, das die Mitglieder in uns haben, so gewährleisten zu können. Ja, und dann, das eine ist sicherlich der Preis oder die Versorgung, aber ich glaube, was ganz wichtig ist, und das ist mir auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass wir als Landenergie permanent schauen, wie wir die Energiewirtschaft in die Landwirtschaft übersetzen, um hier einfach den Landwirten viele Produkte und Zusatznutzen bieten können, die es andere nicht können. Beispielsweise das Thema Messstellenbetrieb, in das wir eingestiegen sind. Ich bin überzeugt, dass die Daten die Zukunft ist, wie in anderen Bereichen auch. Und wenn wir halt die Zähler der Mitgliedsbetriebe haben, dann können wir auch spezielle Produkte anbieten, die den Kunden einfach helfen und ihnen Mehrwert geben. Auch können wir über die Daten Vergleichsportale machen, wo wir Betriebszweige vergleichen und einfach dem Kunden Tipps geben, wie wir zum Beispiel Energie sparen können. Ein großes Thema ist auch die Vermarktung von auslaufenden PV-Anlagen, dass wir hier Lösungen bieten. Denn am Markt, das muss ich auch ganz deutlich sagen, die Anlagen, die Landwirte haben mit 30 kW, so wie sie bebaut worden sind, die will am Markt niemand haben, weil sie einfach zu klein sind. Und unsere Aufgabe ist es aber, und da sind wir auch dran und haben schon ein Produkt entwickelt, wir bieten den Landwirten zu Festpreisen Alternativen, wie die Anlagen weiter betrieben werden können und wie wir hier Pools bilden im Einkauf aus Landwirten, die die Energie zur Verfügung stellen und auch im Vertrieb, wie wir spezielle regionale Produkte schnüren aus diesen Anlagen. Und ich glaube, in Summe rundum können wir den Landwirten, unseren Mitgliedern mit unserer Expertise ganz viele Themen rund um die Stromversorgung bieten und was andere Versorger sicherlich nicht können. Mit dem Preis müssen wir schauen. Da hast du selber gerade geschildert, dass es schwierig ist, diese Glaskugel. Aber das haben wir in der Vergangenheit gut gemacht und da bin ich einfach mal zuversichtlich, dass wir es auch in Zukunft gut hinkriegen. Und unsere ganz große Vision, unser Ziel ist einfach, dass man mit Landenergie Energiewende wird. Und dazu möchte ich alle Landwirte herzlich einladen, zusammen mit uns den Maschinenringen mit Landenergie die Energiewende voranzutreiben. Denn eins ist auch klar, die Landwirte haben schon und die werden zukünftig eine ganz entscheidende Rolle am Gelingen der Energiewende haben.
Norbert, schön, dass du vorbeigekommen bist und danke für deine Zeit.
Vielen Dank für das Interview. Hat mich gefreut, dass man hier das darlegen hat können. Und wie gesagt, wir werden uns weiterhin, werden wir alles tun und geben, um für uns und unsere Mitglieder das Beste zu erreichen. Vielen Dank.
Ehrensache, der Podcast der Maschinenringe Deutschland.